Folge 69 von Tax-Tipps, der Steuerpodcast für Online-Händler und Content-Creator mit Thomas Matischek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tax-Tipps, dein Steuerpodcast für Online-Händler und Content-Creator. Und heute mit einem ganz tollen Interviewgast, nämlich die Christine. Hallo Christine.
Hallo Thomas.
Hi. Ja, erstmal ganz lieben Dank, dass du hier mit dabei bist in meinem Videopodcast. Ich hoffe, dir geht es erstmal soweit gut.
Vielen lieben Dank, mir geht es immer sehr gut. Danke.
Ah, perfekt. Wir haben uns ja tatsächlich jetzt bei dem AIMSECT Hacking Live in Berlin getroffen. Und das erste Mal haben wir uns bei den AIMSECT Ventures getroffen, auch ein Inkubator. Und erzähl doch mal einfach ganz kurz, was machst du, wer bist du? Stell dich einfach bitte kurz vor.
Okay, also ich bin die Christine Knaus. Man schreibt mich zwar Christine Knaus, aber ich bin halb Philippinen, halb Deutsch und bin quasi mehrere Jahre auf dem US Army Stützpunkt aufgewachsen. Daher spricht man das Christine aus. Aber ist wurscht. Wie gesagt, die meisten wissen es gar nicht. Ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, wohne jetzt im verschneiten Bayern in einem kleinen, schönen Skidorf und betreibe da quasi E-Commerce. Bin schon seit mehreren Jahren Unternehmerin, seit 2014. Habe mit einer Software-Schmiede angefangen. Wir hatten bis zu 10 Mitarbeiter und dann kam Corona und ich habe quasi fast alles verloren. Bin aber wieder im Aufbau, also grundlegend geht es mir eigentlich sehr gut. Und habe den Weg 2023 zu AIMS Ventures gefunden, weil ich eigentlich ursprünglich nach meinem zweiten Sohn, nach der auf die Welt gekommen ist, mir dachte, ich mache jetzt mal was ganz Neues, weil ich ja einfach ein bisschen loco bin und gerne Herausforderungen in meinem Leben suche und wollte ein Luftballon-E-Commerce-Business starten. Und AIMS Ventures hat mir da so richtig den Kopf gewaschen und gesagt, nein, das machst du nicht.
Okay, das heißt tatsächlich ist aus deinem Luftballon-E-Commerce-Business dann die Luft raus gewesen und du hast dann was komplett anderes gemacht, oder?
Ja, genau. Es kam dann quasi nach langer Recherche und bewährten Methodiken, die halt eben AIMS Ventures befürwortet, bin ich dann quasi in den Food- und in den Travel-Bereich reingerutscht. Ich war anfangs nicht so ganz glücklich, muss ich sagen, weil ich dachte, ich liebe Geburtstag und möchte gern da eine Brand aufbauen, war da schon emotional so gefestigt. Aber da hat mir schon der Dennis wirklich ordentlich den Kopf gewaschen und gesagt, so, du solltest dich wirklich auch auf den Fokus des Geldmachens konzentrieren, weil du brauchst erstens viel Kapital und die Konkurrenz ist einfach in der Luftballonnische sehr, sehr groß. Dann dachte ich mir, okay. Und dann habe ich das Ganze mal versucht, neutral zu betrachten und mittlerweile bin ich Bestseller-Rank mit beiden Produkten. Produkt Nummer 3 kommt und ich gehe meiner Konkurrenz richtig hart auf die Nerven.
Oh, krass. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und was natürlich, ja, erstmal Bestseller ist das schon mal was, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Denn die meisten, die, ich sag mal, relativ frisch anfangen, die kommen ja vielleicht gar nicht erst so weit. Und dass der Fokus auf Produkte liegt, die einfach auch Profit bringen und nicht nur Passion sind, macht natürlich mega Sinn. Denn man kann natürlich auch mit viel Gefühl und Leidenschaft zugrunde gehen, aber das soll ja im Endeffekt nicht das Ziel sein. Besser ist dann vielleicht eher so ein bisschen emotionslos erfolgreich zu werden. Aber du hast ja gerade angesprochen, bei den Ventures hast du so ja ziemlich viel Input dann bekommen. Was hältst du grundsätzlich von Inkubatoren?
Es war damals für mich eine Blackbox, als ich angefangen habe, weil ich mich einfach mir Informationen einfach holen wollte. Okay, wie startest du mit Amazon oder macht es mehr Sinn, einen eigenen Shopify-Store aufzubauen? Und ich fand, dass der Blog von AIMS Ventures sehr, sehr gut strukturiert war, wirklich viel Mehrwert an Informationen gegeben hat. Und ich dachte mir, jetzt rufe ich da einfach mal an und frage da mal, wie es da ausschaut mit der Beratung und wurde da eigentlich recht freundlich geguided. Und also ich kenne nicht so viele Inkubatoren. Es gibt viele geförderte Programme vom Bund, wo du quasi als Startup gefördert wirst. Ich finde, da habe ich auch schon, ich habe mehrere Firmen, was halt gar nichts gebracht hat. Das hat viel Zeit gekostet, viel Geld gekostet. Aber der Inkubator war jetzt wirklich gut, weil er wirklich viel Mehrwert bietet. Es ist quasi wie eine Art Coaching. Da wird dir der Kopf gewaschen. Wenn du darauf hörst, dann fährst du natürlich erfolgreich. Und wenn du nicht darauf hörst, dann gibt es auch schon welche, die nämlich recht schnell abverkaufen.
Das ist tatsächlich so. Also, ne, was man halt aber ganz egal in welchem Bereich sagen muss, es geht halt immer ums Umsetzen. Die können ja auch nur die Leitplanken vorgeben. Aber meine Erfahrung ist halt auch von Inkubatoren, dass man dort erstmal die Möglichkeit hat, viel Input aufzusaugen. Man muss natürlich selber umsetzen, kann das dann aber auch immer wieder analysieren lassen. Man kriegt Feedback von allen Seiten und pusht sich innerhalb der Community dann auch nochmal. Deswegen finde ich das halt gut, dass man so ein bisschen Austausch unter Gleichgesinnten hat, dass man nicht alleine vor irgendwelchen Dingen steht. Und das macht es dann nochmal ein Stück teilweise erträglicher, denn manchmal, ich weiß nicht, wie es dir ging, hat man ja auch einfach das Gefühl, es geht einfach gar nichts, man kommt nicht vorwärts oder der nächste Stein ist wieder im Weg und diese Herausforderung ist da. Und wenn man da alleine vorsteht, dann neigt man eher zum Abbrechen und in einer Community hat man einfach so ein bisschen Support, weil man dann hört, okay, dieses Problem hatten auch schon andere.
Das stimmt, definitiv. Also Gleichgesinnte, das hilft schon recht viel. Grundlegend gehst du ja den Weg eigentlich immer allein, aber es ist schon nett, den Austausch zu haben, auch von Six-Figure- oder Seven-Figure-Sellers, sich auszutauschen, deren Tipps einfach zu bekommen, wie sie angefangen haben, was deren Hürde war, ist wirklich unbezahlbar. Das kann dir eigentlich keiner so geben.
Das sehe ich ganz genauso. Wo wir gerade dabei sind, mit Tipps etc. und grundsätzlich anzufangen, wie siehst du im Augenblick das FBA-Business? War mal ja mega Hype, dann ist es wieder abgeebbt. Jetzt ist es irgendwie so ein bisschen dazwischen. Es kommen immer noch wieder neue Seller nach, aber gefühlt ist das Business gerade nicht mehr so attraktiv. Oder wie siehst du das?
Ist immer Ansichtssache, ne? Also ich bin ein grundlegender Mensch, optimiere kontinuierlich, weil das mein grundlegender Ansatz ist, ja. Also ich mache aus Bubu, mache ich halt Geld. Und das ist halt schon wichtig. Und ich versuche halt auch in den Dingen Potenzial zu sehen. Also ich sehe in FBA viel Potenzial. Es gibt viele Nischen, die noch nicht erobert wurden, lass es mich so formulieren. Viele stürzen sich irgendwie in eine Sportnische oder in die Supplement-Nische. Da siehst du unfassbar viele deutsche Seller, aber es gibt so viele andere Nischen, die einfach noch nicht von Deutschen dominiert wurden, wo ich mir denke, da ist so viel Potenzial da. Ja, gerade kommt wieder so ein Trend auf bezüglich der Lagerkosten, Kapazitätsmanager, dass viele auf FBM umsteigen. Ja. Ja, sagen wir es mal so. Ich habe einen guten Tipp bekommen von einem anderen Seller, der Seven-Figure-Seller ist, und hat mir gesagt, Christine, nutz das Schiff als dein Lager, lager nicht extern. Du musst wirklich hart kalkulieren und wirklich gut sein darin. Aber wenn du damit fährst, also er hat es geschafft. Ja, er hat ein profitables Business und das probiere ich dieses Jahr aus.
Auf jeden Fall. Also FBM hat, finde ich, auch viele Risiken. Ne? Also gerade jetzt, wenn man einen Extend Fulfillment-Dienstleister nimmt, der ist nicht unbedingt preiswerter. Der hat genau dieselben Probleme mit Zustellraten etc. wie Amazon letztendlich auch. Und wenn man selber von zu Hause aus verschickt, wird irgendwann natürlich der Platz knapp. Erstmal hat man nicht das gerade wenn man Amazon verkauft, nicht das Prime-Badge. Das dauert ja ein bisschen. Und wenn man das groß aufziehen will, hat man natürlich auch jede Menge Kapital gebunden, also noch mehr Kapital gebunden. Deswegen würde ich da halt auch immer vorsichtig sein, aber ich sehe es grundsätzlich so wie du. Es gibt ganz viele Nischen, die noch nicht besetzt sind. Und es gibt ganz viele extrem schlechte Listings, wo sich die Produkte trotzdem super verkaufen. Und das sind einfach so Dinge, wo man sich vielleicht dran orientieren kann und zu sagen kann, okay, das mache ich dann halt besser und habe dann einfach direkt ein lukratives Produkt, was sich einfach super verkauft, weil quasi die Nische trotz schlechtem Listing etc. Schon einfach mega profitabel ist. Und dann vielleicht gleich die nächste Frage an dich. Wie siehst du das? Fokussierst du dich eher auf den Bereich eine eigene Brand zu gründen, das heißt ein Produkt mit vielen ähnlichen Produkten, oder ist dir eher die Profitabilität des einzelnen Produktes wichtig und du gehst nicht auf Marke, sondern tatsächlich eher auf so einen bunten Blumenstrauß, sag ich jetzt mal.
Ich tendiere zum Blumenstrauß. Um es kurz
Kannst,
zu
genau,
halten.
kannst du mir sagen, warum? Also würde ich tatsächlich, wenn, vielleicht eben vorab, ich werde auch ganz oft gefragt, oder ich höre es ja auch in unseren Zoom-Calls mit den Mandanten, dass sie dann eben sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier das nächste Produkt und irgendwie, was kann ich dann noch mit dazu nehmen? Und dann denke ich mir immer und sage es meistens auch, wichtig ist ja eher, dass sich ein Produkt verkauft und dann ist es egal, was für ein Produkt ich habe. Aber wenn ich natürlich das Ziel habe, später eine Brand zu verkaufen, dann ist es einfacher, wenn ich Produkte habe, die irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun haben, als wenn ich so einen, ja, einfach ganzen bunten Blumenstrauß verschiedener Produkte habe, aber für einen persönlich, was Cash und Ertrag bedeutet. Ist es natürlich wichtig, dass man Produkte hat, die einfach profitabel sind, denn sonst ja, dreht sich vielleicht das Geld oder man vernichtet vielleicht sogar Geld und das kann ja auch nicht das Ziel sein. Also ist nochmal die Frage, wo ist der Schwerpunkt, aber was ist für dich der Hintergrund für den Blumenstrauß?
Hauptsächlich Cash.
Okay.
Also ich überlege gerade, wie es am schlausten definiert oder am einfachsten. Ich hatte natürlich mit dem ersten Produkt, was aus dem Food-Bereich ist, nach alternativen Produkten geschaut und dachte mir, okay, ja, damit mache ich nicht genug Umsatz. Also es gibt natürlich größere, andere spannende Produkte, aber das wäre zu weit entfernt. Also wenn wir jetzt vom Gurkenschäler sprechen und ich fange jetzt an mit Salatschüsseln, harmoniert das nicht so ganz als eigene Brand. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, komm, lass mal es einfach. Der Travel-Bereich hat sich einfach in dem Moment einfach sehr stark angeboten und ich habe sogar letzten Monat, ich wollte dem Dennis einen Screenshot schicken vom Sellerboard, dass ich fast die 10K geknackt habe. Zum
Ja.
ersten Mal. Aber grundlegend, um auf das Ding zu kommen, ja, ich habe einfach mehr Potenzial. Ich möchte lieber mehr Umsatz machen mit unterschiedlichen Produkten, was eine Cashflow-Brand ist, als mittelmäßige Umsätze mit einer Dachmarke, weil das nicht mein Ziel ist. Ja, ich möchte die Brand nicht verkaufen. Ich möchte eine gute Cashflow-Brand haben. Ich möchte Amazon-Mogul werden. Ich möchte 50 Produkte haben. Und da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf. Und da muss das nicht eine Dachmarke sein. Das darf eine Cashflow-Brand sein, können mehrere sein. Ich übergebe das dann einfach dem Rolf. Der darf das dann
Ja,
auseinanderfriemeln.
genau, also ne, da, für alle, die Rolf jetzt nicht kennen, Rolf Kleesen ist Patentrechtsanwalt und auch sehr versiert und der hat dann das Vergnügen, wahrscheinlich verschiedene Marken daraus zu konzipieren, was er aber durchaus mit seiner Kanzlei mega kann. Aber ich sehe es ganz genauso, von daher macht es für mich immer Sinn, erst einmal ganz viel, ja, Cashflow zu generieren, also positiven Cashflow. Und später kann sich daraus ja vielleicht ein Markenportfolio kristallisieren, aber das sollte am Anfang nicht das Hauptthema sein, denn sonst stirbt man einfach irgendwann in Schönheit, weil einem die Kohle ausgeht. Und so ist es natürlich viel, viel einfacher, erst einmal. Einfach in Anführungsstrichen Fuß in die Tür zu kriegen bei Amazon. Man lernt das Business kennen, man generiert einen Cashflow und kann dann halt auch dann wieder Produkte zeitnah hoffentlich nachbestellen, was ja auch momentan je nach Produktart vielleicht ein Thema ist mit Lieferzeiten etc. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Kommt deine Ware überwiegend per Seefracht oder bist du da vom Produktgewicht gut aufgestellt, dass du auch mal die ein oder andere Charge per Luftfracht bestellen könntest?
Nee, ich muss es eigentlich hauptsächlich, wäre es am günstigsten per Seefracht. Ich habe einmal eine Fuhre quasi oder eine Charge habe ich per Flugzeug einliefern, aber das war richtig teuer. Das hat mich, ich glaube, fast 4 Monate gebraucht, bis ich da wieder positiv drin war, bis ich es
Okay,
wieder drin
krass.
hatte. Und ich dachte mir, nein, das macht man nicht mehr. Nein, nein.
Ja.
Also es ist wichtig, Fehler zu machen, um daraus zu lernen, aber es ist halt, ja, ich habe ein bisschen geweint.
Das glaube ich wohl. Also ist ja bei den meisten, dass Luftfracht irre teuer ist. Manchmal führt da kein Weg dran vorbei, muss man halt auch sagen. Aber in den meisten Fällen sollte man natürlich halt immer schauen, was ist der günstigste Weg und sich vor allen Dingen halt einplanen, wann gehe ich potenziell out of stock. Beim ersten Produkt weiß man das nicht, mit der ersten Bestellung. Aber im Zweifel muss man halt zusehen, dass man relativ zeitnah nachbestellt. Denn ansonsten dauert es ja wieder Monate, bis man die Ware dann wieder am Lager hat und weiterverkaufen kann. Und das wäre natürlich auch suboptimal.
Das stimmt.
Ja, aber du machst ja nicht nur Amazon FBA, hast du gerade gesagt, sondern hast ja noch so ein paar andere Side-Hustles, könnte man vielleicht sagen, oder?
Das stimmt.
Ja, was machst
Okay,
du noch nebenher?
ich habe damals angefangen mit der C85. Das war damals eine Software-Schmiede, die ich mit meinem Mann damals gegründet habe. Damals habe ich als Freelancer angefangen, als Grafikdesignerin. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe Webseiten bauen für irgendwelche Kunden. Und dann, ja, First World Problems. Hat sich das Ganze so schnell entwickelt, dass wir dann eigentlich recht fix, mein Mann ist dazugekommen, damals noch mein Freund, wir haben dann recht fix eine GmbH gegründet, dann hatten wir schon den ersten Mitarbeiter, und dann hatten wir unterschiedliche Branchen, und so wurde das quasi ein Softwarehaus, wir haben unterschiedliche Software gebaut und erstellt und auch für viele Konzerne halt eben. In dem Entertainment-Bereich, Medical-Bereich.
Ach krass,
Genau,
okay.
und so ist es dann, ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber ich habe das dann irgendwann mal nicht mehr machen wollen, kurz vor Corona, habe gesagt, okay, das ist schön und gut, das gehört irgendwie meinem Mann, ich möchte irgendwas Neues. Wir haben zusätzlich noch zwei weitere GmbHs, einmal die Via Amor, das ist eine Dating-Plattform für den LGBTQ-Bereich.
Okay.
Mit 70.000 Usern aus dem Dachbereich. Ist wirklich cool. Sehr
Krass,
spannend auf jeden
okay.
Fall. Und dann haben wir noch die Diligram, was in dem Medical-Bereich ist. Aber das ist nicht so spannend. Das ist eher ein trockeneres Thema. Es ist Dokumentenverwaltung in einer App, was wirklich
Okay.
sehr, also natürlich Leben rettet, aber um den Pod, es passt nicht in den Podcast rein, um es da ein bisschen genauer zu
Alles
erklären.
gut.
Also ich habe hier in diesen Firmen halt unterschiedliche Anteile, und die C85 ist jetzt mittlerweile eine Holding geworden, und das jüngste Baby ist halt eben die Wald Digital Ventures, was eben das Amazon-Business ist, was im Moment andere Unternehmen berät, bestehende Produkte auf Amazon zu launchen oder bestehende Produkte zu optimieren. Das so ist die Listing-Schmiede nämlich entstanden.
Ah, okay.
Weil ich komme aus dem User Experience-Bereich, und mein Ansatz ist es, Dinge zu optimieren, weil viele einfach schon viel zu früh aufgeben, bin ich der Meinung. Und ich denke mir halt, nein, du hast noch nicht unter dem Stein oder unter dem Stein nachgeschaut, weil da ist noch unfassbar viel Potenzial. Und so ist halt eben die Listing-Schmiede entstanden, was jetzt der aktuelle YouTube-Kanal, Schrägstrich Podcast ist, um anderen Sellern die Möglichkeit oder den anderen einen neuen Blickwinkel zu schenken, die Dinge zu optimieren. Das ist jetzt quasi das aktuellste Business neben meinen Produkten, weil mir sonst nicht, ja, Fahrt ist mit meinen zwei kleinen Jungs.
Genau, weil du also sonst zu viel Langeweile hast, könnte man sagen. Deswegen
Ja.
schaut mal rein bei YouTube, die Listingschmiede. Super interessante Videos werden regelmäßig auch von dir gepostet. Von daher sehr, sehr spannend, gerade wenn man im Bereich Amazon FBA unterwegs ist. Ich glaube, da kann man oder kannst du schon den einen oder anderen gut mit weiterhelfen, denn das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt so viele kaputte Listings eigentlich, die super verkaufen. Und wenn vielleicht ihr nicht dazu gehört, dass ihr einfach nicht so gut verkaufen könnt, dann liegt es vielleicht auch an eurem Listing zum Beispiel. Ja, deswegen schaut mal gern bei Christine rein, die Listingschmiede, ein sehr, sehr cooler Kanal. Wo siehst du dich in einem Jahr mit deinem Amazon FBA-Business? Hast du da Ziele für dich? Hast du für dich Anfang des Jahres Ziele definiert, was du erreichen willst? Und magst du die mit mir teilen?
Natürlich, sehr gerne. Ich hatte schon letztes Jahr geplant, ich wollte so, so gerne mit meinen Produkten in die USA, da halt einfach wirklich viel Potenzial da ist, die Produkte zu verkaufen. Aber dank Trump habe ich einen neuen Denkanstoß bekommen bezüglich der Strafzölle, da ich halt eben in China produziere noch. Habe ich gesagt, okay, dann wechseln wir einfach die Kontinente und gehen quasi von Amerika rüber in den asiatischen Bereich, wo ich halt auch sehr viel Potenzial für die Produkte sehe, auch im Gaming-Bereich. Da komme ich auch ursprünglich her. Ich habe da sehr, ein sehr großes Netzwerk und viele Game-Developer und so weiter. Wie sagt man? Ah, ist wurscht. Publisher, danke, Publisher. Bin ich da eben sehr stark vernetzt. Und sehe da auf jeden Fall viel Potenzial eben in den asiatischen Raum zu gehen und da meine Produkte zu launchen, wünschenswert. Also, keine Ahnung, können wir gerne in einem Jahr nochmal drüber sprechen, ob ich dann in den Vereinigten Arabischen Emirate verkaufe, aber Korea
cool,
wäre auf
okay.
jeden Fall Wunsch von mir, da reinzukommen. Aber es ist nicht ganz einfach.
Das glaube ich tatsächlich, jetzt aus europäischer Sicht ist es, glaube ich, eher etwas schwieriger. Es wird eine Zeit lang dauern, aber warum halt nicht? Und du hast recht, Amerika ist gerade eher schwierig. Man weiß einfach nicht, wo es hingeht. Gibt jetzt ja so eine Art Handelskrieg, kann man sagen. Die USA hat Strafzölle erhoben aus Produkten von Kanada, Mexiko und China. Andersrum hat Kanada schon Strafzölle erhoben und ist davon auszugehen, dass Mexiko und China natürlich nachziehen. Und dann, wer weiß, wie ist das mit Europa entwickelt und Strafzöllen. Also ist ja eine sehr, sehr spannende Thematik und ein sehr volatiler Markt, muss man sagen. Von daher macht es halt auch Sinn, auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken. Es gibt ja nicht nur Europa oder Amazon UK oder Amazon.com, sondern auch die asiatischen Länder oder auch Australien, Japan etc. haben ja auch mittlerweile gute Marktplätze, die von Europäern noch relativ wenig frequentiert werden, muss man sagen. Und das ist vielleicht eine Option. Aber
Definitiv.
du sagtest gerade, du bist im Gaming-Bereich oder kommst aus dem Gaming-Bereich. Bist du denn auf der Gamescom vertreten oder sagst du, weiß ich nicht, ob das so die richtige Veranstaltung für mich ist?
Oh, das wäre natürlich die richtige Veranstaltung für mich, nur leider macht mir dann mein Mann einen Strich durch die Rechnung, weil ich dann nämlich mit dem Stand explodiere. Also ich muss mir da ein bisschen ein besseres Konzept überlegen, wie ich da vertreten bin mit den Produkten. Das muss halt sinnvoll sein, aber es wäre absolut meine Zielgruppe.
Und wenn du nur als Besucher hingehst und da mal mit den Leuten sprichst und guckst, ob dein Produkt vielleicht ja, auf Interesse dort stößt, also wäre ja tatsächlich eine Option. Also ich überlege tatsächlich selber auch, dorthin zu fahren. Einfach, weil ich auch in der Mandatschaft einige Streamer und Gamer habe, weil ich die einfach gerne mal persönlich treffen möchte. Und weil mich das Stream und naja, überhaupt der Gaming-Bereich auch mega interessiert, ja, bietet sich ja quasi an. Ich werde auch keinen Stand da haben, aber mal gucken, was sich dann dort so ergibt. Die Branche ist cool, der Spirit ist cool. Von daher, vielleicht wäre es ja auch eine Option für dich.
Definitiv. Vielen lieben Dank für den Denkansatz.
Ja, sehr gern. Ja, manchmal muss man ja einfach auch so ein bisschen, ich sag mal, mehr oder weniger out of the box denken. Es geht ja nicht darum, immer sich dann direkt selber zu verkaufen, sondern solche Veranstaltungen dienen ja auch super dazu, um sich einfach zu vernetzen. Ja, und so kriegt man vielleicht auch den Bogen wieder zur letzten Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben, beim AMZ Hacking Live. Konntest du da auch Input mitnehmen? Waren ja viele Speaker dort und waren Messebereich. Hast du für dich auch da einiges mitnehmen können?
Ich habe spannende Kontakte kennengelernt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich hatte mir vorgenommen, natürlich alle Masterclasses zu besuchen. Und ich rede einfach so viel, das ist so schlimm. Ich bin halt einfach von Stand zu Stand gehangelt und habe einfach interessante Menschen kennengelernt. Ich denke mir, ja, ich sollte eigentlich in die Masterclass. Ah, egal. Wir bleiben einfach jetzt mal hier und unterhalten uns. Und ich war auch gefühlt Stunden an deinem Stand und habe mich sehr gut unterhalten. Ich habe wirklich viel, viel Mehrwert mitbekommen und mir wurden auch die Augen geöffnet, wie viel Potenzial eigentlich auf den deutschen Marktplätzen vertreten ist. Das war mir gar nicht so bewusst, dass da Amazon so ein Fischchen ist und Otto, Kaufland und so weiter und so fort da doch recht viel Potenzial bietet. Da dachte ich mir, alles klar, dann muss ich mich mal wieder nach Hause begeben in meine Höhle und da weitermachen.
Genau, so sehe ich das auch. Ne? Also hier gibt es schon mit vielen verschiedenen Marktplätzen sehr viel Potenzial und viele denken nach Amazon immer gleich an den eigenen Shop. Und auch dort, ich war in dem Vortrag von Johannes Klisch von Snox, der hat halt meine Meinung dazu bestätigt, dass es einfach viel zu teuer ist, mit einem eigenen Shop zu starten, weil einfach der Kunde, bis man ihn in den Shop bekommt, zu teuer ist. Das heißt, man spart zwar bei den Plattformgebühren und bei den Versandkosten vielleicht, aber wie viel Marketingbudget muss ich erstmal aufwenden, um den Kunden in den Shop reinzubekommen? Nichtsdestotrotz ist der Shop natürlich eine weitere Traffic-Quelle, die aber auch für Amazon und andere Marktplätze natürlich mit zum Ranking irgendwie dazu zählt, sage ich jetzt mal. Aber der Shop sollte vielleicht nicht die oberste Priorität haben, wenn man einfach mal sich die Margen in dem Bereich anschaut. Deswegen ist Marktplatzgeschäft, glaube ich, auch immer noch einfacher.
Das ist einfach eine reine Kalkulationssache, stimmt schon.
Genau. Und nicht jedes Produkt funktioniert auf jeden Marktplatz. Auch das muss man ja sagen. Aber man muss jedem Marktplatz dieselbe Aufmerksamkeit geben, wenn man dort erfolgreich sein will. Ich kenne ganz viele, die starten mit Otto zum Beispiel und schalten das nach einem halben Jahr wieder ab, weil sie sagen, da passiert ja gar nichts. Aber der Fokus liegt halt immer irgendwie auf dem Listing von Amazon. Ja gut, woher soll es dann auch kommen?
Stimmt.
Was ist denn so?
Ja, das ist wirklich, wirklich krass bezüglich des Online-Shops, eben mit Viamore, mit der Dating-Plattform. Da ballern wir so viel, also es ist wirklich so ein hoher Invest, was eigentlich der eigentliche User, der dann sich registriert und dann Paid-User wird, was der kostet, wie viel Budget du benötigst, um Google-Werbung zu schalten, weil wir dürfen keine Instagram-Werbung schalten, um einfach, das ist, hat nichts mit E-Commerce zu tun, aber es ist einfach so viel Invest und Kapital, das du benötigst, da fahre ich mit Amazon viel besser. Und ich verdiene viel schneller Geld, also plump gesagt, da ist mein CPC einfach deutlich geringer als für einen eigenen Shop, und um den User erstmal dahin zu bewegen und zu sagen,
Genau.
hey, komm.
Ja, genau. Es sei denn, man hat vorher schon vielleicht eine riesen Reichweite auf Social Media, dann ist das was anderes. Aber wenn man irgendwie bei null anfängt, dann ist natürlich schwierig. Bin ich vielleicht Streamer oder Gamer und habe schon, keine Ahnung, 400.000 Follower, dann macht es natürlich Sinn, mit einem Shop zu starten, weil ich einfach meine Leute direkt darauf schieben kann. Aber ansonsten ist es natürlich eher schwierig.
Das stimmt.
Genau, wenn du jetzt mal vergleichen würdest für jemanden, der neu anfängt, was wäre so deine Strategie, wenn du jetzt nochmal neu anfangen müsstest? Würdest du das, was du Anfang gesagt hast, was einige machen, eher per FBM verschicken, per FBA? Würdest du ein ganz anderes Business wählen oder sagst du, dein Amazon FBA-Business ist immer noch das Business deiner Wahl, auch wenn du jetzt neu starten würdest? Oder sagst du,
Nee.
ich würde was ganz anderes machen?
Nee. Eigentlich ist es wirklich perfekt, so wie es gerade ist. Ich würde mit FBA starten, würde gucken, dass ich für das Budget, was ich investieren kann, ein einigermaßen profitables Produkt habe, weil mein erstes Produkt ist aus der Food-Nische, ist wirklich kein, wie soll ich sagen, es ist eine kleine Nische, die bietet auch nicht viel Umsatz, aber es war für mich möglich, die ersten Nachbestellungen zu tätigen und ein weiteres Produkt zu sourcen und zu launchen. Also das heißt, Schritt für Schritt würde ich bis jetzt sagen, habe ich alles richtig gemacht, und ich bin ja erst seit einem Jahr online, aber auf jeden Fall profitabel.
Aber das ist ja auch schon mal eine Aussage, ne? Ich meine, in welchem anderen Business ist man nach einem Jahr profitabel? Das kommt ja auch mit dazu. Sagen wir mal, im eigenen Webshop wärst du es wahrscheinlich nicht.
Nein.
Mit anderen Business Cases wie so Dropshipping oder dergleichen wärst du es wahrscheinlich auch nicht. Mit einem Etsy Store oder dergleichen wahrscheinlich auch nicht. Von daher sehe ich das ähnlich. Wenn ich online irgendwie verkaufen wollen würde, wäre das auf jeden Fall etwas, also Amazon FBA, wo ich sagen würde, okay, das bietet viel Potenzial, auch wenn der Weg zum ersten Sale einfach viel länger ist wie bei allen anderen Dingen. Das muss man ja auch sagen. Mit was meinst du, was bräuchte man an Kapital, wenn man heutzutage mit Amazon FBA starten möchte? So grob. Was würdest du schätzen?
Ich habe 5.000 Euro habe ich damals investiert. Also
Okay.
mit Fotografen und Shipment. Nee, die Shipment war nicht mehr dabei, oder? Nee, nicht in der 6.000 Euro
Okay,
sollte
aber
das
das
sein.
ist ja auch, wenn man mal überlegt, dass man ein Business gründet, ist das ja nicht viel Geld.
Nein, das
Ja,
ist
also
wirklich nicht viel
von
Geld.
daher ist, glaube ich, das Hauptproblem bei jedem, dass man einfach sich fokussieren muss, dass man einfach anfangen muss und dranbleiben muss. und in die Umsetzung kommt und vielleicht noch ein Umfeld hat, was einen dabei idealerweise noch unterstützt. Ansonsten sollte man sich überlegen, ob das Umfeld, welches man hat, das Richtige ist. Denn das ist, glaube ich, auch ein Hauptpunkt, dass man vom Umfeld gerne mal klein geredet wird, gerne mal, dass alles eher negativ gesehen wird. Und sowas kann man als Unternehmer, glaube ich, nicht brauchen. Man braucht zwar eine realistische Einschätzung, aber kein negativen Spirit, sage ich jetzt mal.
Das stimmt.
Wie ist es bei dir, dein Umfeld? Das zieht voll mit.
Nee, ich werde eher so ein bisschen belächelt. Auch von Unternehmerkollegen, Freunden. Viele sagen, ah, du arbeitest zu viel. Also, die verstehen das nicht. Und das ist auch in Ordnung, weil das nicht deren Realität ist. Ich habe große Ziele, ich möchte viel erreichen und mache das nicht just for fun, ja, um meine Zeit totzuschlagen, bis ich irgendwann mal tot bin, sondern ich möchte viel erreichen, möchte meinen Jungs was Cooles hinterlassen und habe da wirklich viel Spaß dran. Und deswegen ist es halt so wichtig, also man Feedback aufnehmen, versuchen zu verstehen. Aber ich setze meistens eh meinen Kopf durch. Also
Sehr gut.
ich mache das, was ich will. Aber wie gesagt, es ist wichtig, ich finde es so wichtig, einen Sparringspartner zu haben, der dir auch sagt, nee, so ist so nicht. Das macht keinen Sinn. Das weiß ich nicht. Ich möchte gerne nach Abu Dhabi auf die Messe. Aber ich habe kein Produkt, was jetzt profitabel wäre. Dementsprechend, und das sind alleine die Kosten dahin, ist viel Geld. Das
Das ist in der
heißt,
Tat so, ja.
Nicht jetzt. Und aber mein Sparringspartner ist in dem Fall mein Ehemann und auch unter anderem mein Mentor, der in Amerika sitzt, hat gesagt, nein. Die beiden geben mir ordentlich Watschen ab und sagen, nein, das macht keinen Sinn. Und dann denke ich mir im ersten Moment, was? Nein, lass
Doch,
mich.
mache ich hier, genau.
Und dann in einem ruhigen Moment denke ich mir, ja, ist ja gut, okay.
Aber tatsächlich, ne? Ich sehe das halt auch immer wieder, dass man das Umfeld versucht, ein ja, so ein bisschen klein zu reden oder Thema Arbeit, Arbeitszeit ist auch immer ein Faktor. Aber letztendlich ist ja nachher das Ergebnis oder das Ziel immer wichtig. Und wenn man das halt nur mit viel Arbeit erreichen kann, dann sollte man darauf hinarbeiten. Und das gebe ich, ich habe auch zwei Jungs, mein Kleiner ist 9, mein Großer ist 15. Und das gebe ich denen halt immer wieder mit. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Ihr müsst nur es nur tun. Ihr müsst nur anfangen und durchziehen. Und mal ist es schwieriger, mal ist es einfacher, aber es geht halt immer weiter. Und meinem Kleinen sage ich das tatsächlich jeden Abend beim Zu-Bett-Gehen. Denn ich denke einfach, wenn man ein gesundes Mindset hat, dann wird man auch immer erfolgreich werden. Dann ist es immer nur die Frage, wann. Aber man steht immer wieder auf, man richtet sich immer wieder die Krone und macht weiter. Und man bleibt nicht einfach liegen. Und das ist, glaube ich, gerade ein Riesenproblem von vielen. Das sehe ich auch in den Inkubatoren. Ich bin ja auch bei verschiedenen dann tätig als Steuerexperte. Und dann heißt es halt immer wieder, oh ja, nee, ah, ich glaube, ich höre auf, weil irgendwie das und das funktioniert nicht, verkauft sich nicht. Oder jetzt ist wieder ein Problem bei der Ware oder Markenrechtsprobleme oder. Und dann gibt man auf, obwohl man vielleicht schon kurz vorm Durchbruch steht. Und deswegen, da habe ich zu meinen Jungs gesagt, das geht nicht. Aufgeben ist einfach keine Option. Und man muss halt Learnings aus den Fails ziehen. Und dann wirst du halt erfolgreich. Und was sind vielleicht deine größten Fails in deiner Business-Karriere? Wo würdest du sagen, okay, da hast du am meisten Federn gelassen und am meisten aber auch draus an Input gezogen? Und was hat dich dadurch einfach weitergebracht? Hast du da ein, zwei
Oh Gott, ich habe so
Fails,
viele.
Big Fails?
Ich habe so viele Fails. Ich habe viel, viel Geld investiert in den ganzen, oh Gott, 11 Jahren. Oh Gott, bin ich alt. In den
Nein.
ganzen 11 Jahren. Ich würde sagen, ich bin deutlich sparsamer geworden in Dingen. Ich gehe nicht mehr, wenn ich auf eine Messe gehe. Nur ein kleines Beispiel, gehe ich nicht mehr in so ein sexy 5-Sterne-Hotel, sondern ich nehme mir einfach ein Airbnb oder über Booking einfach eine ein billiges Apartment, aber es reicht, du bist ja eh nur dort, um zu schlafen, wenn überhaupt, weil meistens geht es auf der Messe danach noch immer richtig ab und du fällst dann einfach vor lauter Müdigkeit dann einfach ins Bett. Und ich versuche eigentlich, so wenig zu investieren, wie nur möglich, aber natürlich investiere ich unfassbar viel in meine Bildung, in Bücher, in Webinare, Seminare, weil das für mich einfach wichtig ist und das mich voranbringt. Und andere Dinge, die mir halt, die mich nicht voranbringen, die mich einfach nur unnötig Geld kosten, wie ein schönes Hotel oder ein schönes Frühstück, das bringt mich nicht voran. Also ich habe vielleicht zwar einen schöneren Schlaf oder einen angenehmeren Schlaf, aber das ist nur für mein Ego. Und mein Ego bringt mir nicht mehr Geld ein, sondern eher das Wissen, quasi das Potenzial, wo ich sage, okay, da gehe ich jetzt all in rein. Das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich auf jeden Fall früher sehr, sehr, sehr oft falsch gemacht habe. Und jetzt gar nicht mehr machen. Ja, mein Mann schämt sich auch ab und zu für mich so ein bisschen, dass ich so cheap bin.
Also finde ich super. Also finde ich super, letztendlich das Geld für die richtigen Dinge ausgeben, muss man ja ganz klar sagen. Und bei Messen und Veranstaltungen ist es halt so, man ist meistens nur irgendwie 8, 9 Stunden dort, um zu schlafen und mehr ist es dann nicht. Und wenn man dann, keine Ahnung, Hotel in Köln irgendwas für 250 Euro die Nacht hat oder du kriegst vielleicht ein Airbnb für 50 Euro die Nacht, dann hast du einfach hier einen Haufen Kohle gespart und du hast vielleicht nicht viel schlechter geschlafen. Ja, okay, du hast kein Frühstück oder dergleichen, aber im Endeffekt ist es halt immer eine Abwägung, was bringt mich weiter und wenn es, wenn das teure Hotel mich weiterbringt, weil dort alle Kontakte vielleicht abgestiegen sind, dann kann das in dem Fall vielleicht auch interessant sein, aber ansonsten halt nicht. Aber ich warne davor tatsächlich, guckt euch euer Umfeld an, wo ihr absteigt. Ich habe es nämlich mal gehabt, ich bin in Köln am Hauptbahnhof in ein Hotel eingecheckt. Das war günstig, das war verkehrstechnisch gut gelegen, aber das war die ganze Nacht durch Randale. man hat aus dem Fenster den Blick auf den Bahnhofsvorplatz gehabt, wo die Dealer am Dealen waren, die Junkies ihren Stoff sich reingedrückt haben. Das sind auch Dinge, also guckt, wenn ihr, wenn ihr irgendwo günstig absteigt, wo sich dann eure Absteige im wahrsten Sinne des Wortes befindet. Sonst ist das schon ein komisches Gefühl, wenn ihr aus eurem Hotel rausgeht oder reingeht und neben euch ja die Junkies da liegen. Das ist nicht so das Optimum. Aber man sieht dann auch einfach, das muss man leider auch, auch wenn es fies klingt, man sieht einfach auch, wie gut man das dann hat. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass wir alle, ganz egal, wo wir in Deutschland leben, oder die meisten sind super privilegiert im Vergleich zu vielen anderen. Und hier hat man, auch wenn alle über das Land sehr schimpfen, man hat immer noch alle Möglichkeiten, alles zu werden. Man hat immer wieder Chancen, die einem geboten werden, wo man mit weiterkommt. Sei es über, was du gerade auch gesagt hast, irgendwelche Qualifizierungsmaßnahmen, Förderungen, die man bekommt, wo man einen Großteil von ja, Beratungsleistung vielleicht vom Staat gesponsert kriegt, von den örtlichen Städten und Gemeinden oder. Oder einfach nur, weil man selber ein cooles Gründungsnetzwerk in der Stadt hat, wo man ist. Also das muss man halt sagen, man hat, glaube ich, hier immer die Chance, erfolgreich zu werden. Ja, es wird immer klein geredet, aber ich denke, wenn man erfolgreich werden will, dann schafft man das, so wie du ja auch, so wie ich auch, so wie alle, die wir in der Bubble sind, können es erreichen. Und es gibt halt immer wieder ganz tolle Erfolgsstories, war auch bei dem bei den Ventures, ich glaube, Alexandru heißt er, der sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und so sieht man immer so leuchtende Sterne, an denen man sich orientieren sollte und nicht an denjenigen, die es nicht geschafft haben. Von denjenigen, die es die halt aufgegeben haben, da könnt ihr höchstens fragen, woran hat es gelegen? Was war denn der Grund dafür, dass irgendwas schiefgegangen ist? Und dann connectet man sich mit solchen Leuten, um einfach diese Fails nicht zu begehen oder einfach vielleicht zu umschiffen oder dergleichen. Aber wichtig ist halt, jeder kann mit einem eigenen Business, und das ist, da glaube ich ganz fest dran, in Deutschland super erfolgreich werden. Und super erfolgreich heißt für mich einfach, dass man ab einem gewissen Volumen relativ unabhängig, vielleicht sogar finanziell frei sein kann. Auch wenn der Weg dorthin hart ist, das darf man nicht verkennen. Das ist also nichts, wo man sagen kann, ich mache hier eine Drei-Tage-Woche oder dergleichen oder ich mache mal ein bisschen Online-Verkaufen, sondern da gehört aber ein bisschen was dazu. Denn auch wenn es uns über Social Media gerne suggeriert wird, ist das eben nicht immer ein Zuckerschlecken, sondern da gehört schon ein bisschen was an zeitlichen Invest zu. Und selbst wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt, und das ist hoffentlich dann auf dem Weg ganz oft so, ist es aber halt immer noch ein zeitliches Invest, was man eingehen muss. Und da kommt man nicht mit 2, 3 Stunden am Tag hin, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Von daher, ich bin gespannt, wo du in einem Jahr stehen wirst, Christine. Und ich denke, wir sollten tatsächlich in einem Jahr den Podcast nochmal aufnehmen. Und dann bist du vielleicht ja im Bereich Seven Figure unterwegs. Wer weiß?
Ja, weit entfernt bin ich nicht mehr davon.
Das
Nein,
siehst du.
Six Figure, Entschuldigung, Seven Figure.
Ja.
Muss ich noch ein bisschen auf die Kacke
Ja, genau, aber in
hauen.
einem Jahr ist das halt machbar. Und das ist ja auch wieder das Erstaunliche im E-Com-Business, dass man, wenn man profitabel ist, auch sehr schnell durchskalieren kann. Auch wenn vielleicht die finanziellen Möglichkeiten durch Warenfinanzierung, so wie es vor 2, 3 Jahren noch möglich gewesen ist, wo die Zinsen einfach super günstig gewesen sind, so nicht mehr möglich sind, trotzdem hat man immer wieder die Möglichkeit zu skalieren, wenn man es einfach richtig anstellt. Und deswegen würde ich sagen, macht es super Sinn, sich zu vernetzen. Und natürlich immer wieder zu schauen, wie kann ich mein eigenes Business optimieren? Unter anderem vielleicht das Listing. Dafür gibt es ja die Listingschmiede, ne? Ja, was würdest du den FBA-Sellern oder auch sonstigen Startups nochmal mit auf den Weg geben, so zum Abschluss? Was würdest du jemandem empfehlen, wo du sagst, hey, wenn ihr jetzt anfangt, was solltet ihr tun?
Eine Roadmap zu definieren ist sehr, sehr wichtig. Also deine Ziele, dass du sagst, okay, ich möchte mein Produkt launchen und nicht irgendwann, sondern wirklich mit einem Datum setzen. Da gibt es ganz tolle Videos von, ich glaube, Brian Tracy heißt der, wo er quasi dich guidet, wie du quasi deine 12-Week-Year umsetzt. Das ist ein ganz spannendes Buch. Dein Umfeld sollte auf jeden Fall. Also ich habe es komplett abgeschalten. Wie gesagt, ich telefoniere ab und zu hier und da mit einer Freundin. Das war's. Wie gesagt, Sparringspartner sind wichtig, aber ich versuche alles Negative aus meinem Leben zu streichen. Das ist zwar so einfach gesagt, aber ist es nicht. Mir macht die Arbeit unfassbar viel Spaß. Ja, auch wenn meine Mutter ab und zu ums Eck kommt und sagt, Kind, du arbeitest zu viel, sage ich, ja, aber es macht mir Spaß und jetzt lass mich in Ruhe. Ich gehe da wirklich drin auf. Ich mache das so, so gern und ich versuche halt alles zu streichen, was einfach unnötig ist, was Zeitkiller sind, wo ich mich halt ab und zu verliebe in, oh, du könntest so ein Insta-Reel machen, damit kriegst du neue Follower. Das funktioniert bei mir nicht. Ich bin zu dumm für Social Media. Ich kann es nicht. Ja, es können andere vielleicht super gut, ich kann es nicht. Ich kann auf Amazon verkaufen, ich kann Listings pushen, ich weiß, wie PPC funktioniert. Ich habe sogar eine PPC-Zertifizierung auf Amazon gemacht, weil ich einfach die Dinge hinterfrage. Es gibt so viele Gurus online, denen man folgen kann. Die haben hier und da ihre guten Tipps, aber ich hinterfrage alles und will wissen, hat der recht oder nicht? Weil oft, ich sehe einfach, dass viele Menschen einfach wie Schafe den Gurus folgen und dann einfach in ihr Verderben gehen, wo ich mir denke, ich habe viel Geld verloren und jetzt bin ich wieder an dem Zug, wo ich sage, jetzt mache ich viel Geld, weil das jetzt mein Ziel ist. Ich hoffe, das war etwas zielführend, was ich gesagt
Ja,
habe.
definitiv. Also sehe ich ganz genauso. Umfeld ist ein Thema, Fortbildung ist ein Thema, Lesen ist ein Thema. Ich denke, das sollte man halt schon beherzigen, dass man sich viel, viel Input besorgt. Und ganz wichtig, wie du sagtest, das ist, glaube ich, das Hauptthema. Ziele setzen und mit einem Datum versehen. Nicht, ich möchte irgendwann mal erfolgreich werden, sondern ich möchte mein erstes Produkt dann und dann gelauncht haben. Ich möchte dann und dann diesen Umsatz generiert haben. Und ich habe es tatsächlich so, ich habe bei mir hier schräg über ein Whiteboard, wo alle, also eine Art Vision Board habe ich draus gemacht. Da habe ich alle meine Ziele, die ich für dieses Jahr erreichen will, drangehangen. Und eines auch, was ich in 3 Jahren erreichen will, weil es ein bisschen viel größer ist. Und ich gehe jeden Tag gefühlt 100 Mal daran vorbei. Ich schaue tatsächlich immer wieder rüber und fokussiere das. Ich habe es dann verinnerlicht. Und selbst bei mir auf dem Bildschirmschoner habe ich das dann hinzugefügt. Das heißt, wenn ich gleich 2 Minuten nicht am Bildschirm bin, dann fängt das an zu laufen und ich komme wieder und dann sehe ich das wieder. Und ich versuche mich da halt auch hingehend zu pushen. Und auch wenn ich jetzt schon 10 Jahre lang selbstständig bin und für den einen und anderen ist das einfach eine Ewigkeit, aber ich fühle mich halt so wie am ersten Tag gefühlt. Ja, also ich habe immer auch diesen selben Spirit, dieselbe Power, würde ich sagen. Und ich will halt immer weiter. Und das kriegst du nur hin mit Zielen. Und dann musst du dich auch mal kurz selber feiern, wenn du die Ziele erreichst. Und dann Mund abputzen, weitermachen, denn dann hat man die nächsten Ziele. In dem Sinne, ich freue mich dann schon auf, wenn du dann im nächsten Jahr erzählst, wie du deine Ziele erreicht hast. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Christine. Und ich wünsche dir weiterhin maximalen Erfolg. Und wenn ihr Listing-Themen habt, dann schaut unbedingt auf Christines YouTube-Kanal bei, denn auf den anderen Social-Media-Kanälen, da ist sie noch nicht so stark vertreten. Aber es kommt vielleicht noch. Perfekt, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Du auch. Tschüss.